Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Inga Beyer, Antonia Strebko und Natalia Stanova haben einiges gemeinsam. Was im Moment aber die größte Rolle spielt, ist die ständige Sorge um die Menschen in der Ukraine. Wie geht es der Familie, den Freunden, den SoldatInnen an der Front? Die drei Frauen aus der Ukraine können an fast nichts anderes mehr denken. Eine kam schon vor dem Krieg nach Deutschland, die anderen beiden gehören zu den rund 1,1 Millionen Flüchtlingen, die hier offiziell ein vorübergehendes Zuhause gefunden haben. Sie haben ihre Heimat wegen des Krieges verlassen. Aber wie geht das? Leben an einem Ort, wenn der Kopf immer an einem anderen ist? Wie lässt sich anknüpfen an das, was mal war und jetzt nicht mehr ist oder nichts mehr zählt? Wie ermutigt man Kinder, die dieselben Sorgen umtreiben wie einen selbst, die aber noch mehr Unterstützung brauchen? Es ist ein Leben auf Pause, das unglaublich an den Kräften zehrt. Ein paar Momente daraus haben die drei Frauen mit unserem Thüringer Korrespondenten Henry Bernhard geteilt.
Mein Deutsch ist nicht so gut, so. Vielleicht ist es okay, wenn ich kann, manchmal ein bisschen auf Englisch.
Ja klar,
ja,
sicher.
Inga Beyer und ich, wir kennen uns seit 3 Minuten, stehen in ihrer Küche. Sie wärmt Borscht in der Mikrowelle auf.
Ich mag nicht so viel Stereotype, ja? Sie kommen heute hier und ich habe Borscht, deshalb klingt das ein bisschen... Leben ist sehr komisch. Es ist Knoblauch. Und Schmand. Es muss, ja. Muss man ja. Schmand, okay. Ja.
Ich war mal als Kind in den 80er Jahren in Litauen im Pionierlager.
Wow.
Und wenn das Essen rauskam, dann kam danach immer die Küchenfrau mit einer großen Kelle und da kam vor allem mal Schmand drauf.
Aha.
Auf jedes Essen.
Es ist so gut und wichtig, dass wir haben eine allgemeine Geschichte hier. Ich habe das gefunden, weil wenn ich über DDR gelesen hier, also das ist sehr wichtig, dass wir kann einander verstehen, weil haben wir diese cultural background. Ja. Ich glaube, das ist sehr wichtig. So, bitte nehmen Sie Platz, wie im Jobcenter. Nehmen Sie Platz, Frau Beyer. Okay.
Danke.
Der rote Borsch, eine Suppe aus Schweinefleisch, roter Bete und anderem Gemüse, dampft vor mir. Die Küche ist klein, spartanisch eingerichtet, die Decke niedrig. Aber Inga Beyer ist anzusehen, wie glücklich sie ist, hier untergekommen zu sein. In einer kleinen Wohnung im Norden von Weimar.
Sehr gut.
So, Petersilie muss auch dort sein, aber Sie können probieren.
Wir kennen uns jetzt schon, oder immer noch, erst 10 Minuten. Doch wir sitzen wie alte Bekannte am Küchentisch zusammen.
Haben Sie in der Ukraine schon Deutsch gelernt?
Nein, hier.
Wow.
Danke. Ich lerne Deutsch in Erfurt, im Mitteldeutschen Institut.
Eine gemeinsame Bekannte hatte den Kontakt vermittelt. Ein paar Tage vor dem Treffen haben wir kurz telefoniert. Können Sie vielleicht gestern nochmal anrufen? Fragte sie im vollen Ernst. Das gemeinsame Lachen über den zauberhaften Lapsus ließ schon erahnen, dass wir uns gut verstehen würden.
Gute Nacht.
Oh, das mag ich.
Sie weiß ihr Land im Krieg, ist auf der Flucht und doch bestechend guter Laune. Alles an ihr strahlt Pragmatismus aus. Die nackenlangen Haare, die Jeans, das offene Hemd über dem T-Shirt. Nach der köstlichen Suppe verlassen wir die Küche.
Aber wir können gehen.
Weg vom Kühlschrank.
Ja. Ja.
Wasser noch mit?
Ja.
So, wer wohnt hier alles in der Wohnung?
So, hier wohnen meine Elternsöhne. Ich wohne mit meiner Partnerin. 2 Kinder. Mein Sohn, Mark, er ist 9 Jahre alt. Wir wohnen hier. Und Artem, der Sohn auf meine Partnerin, er ist 14. Und hier ist ein Badezimmer. No teenagers, so wir können. Ja. Und hier wohnt meine Tochter Valeria. Sie ist 12 Jahre alt. Und hier wohne ich.
Ja.
Meine Partnerin. So, ich habe sehr wichtige Bilder für den Krieg.
An einer dunkelgrau gestrichenen Wand hängt ein gelbes Plakat, wie ein Ortsschild. Frieden steht oben, darunter Krieg, durchgestrichen.
Das ist meine Birne. Ich habe das hier gemalt.
Friedliche Landschaften, Sonnenuntergänge, gemalt mit Wasserfarben, mit Reißzwecken an die Wand gepinnt.
Ich habe Bilder von meinen Kindern.
Fotos, auf denen ihre Kinder noch kleiner sind.
Fotografie von meinen Kindern. Das ist zum Glück habe ich mitbringen, wann der Krieg angefangen. Ich erinnere mich, ich kann nicht alle Dinge aus der Ukraine mitbringen, leider, aber
Bilder sind wichtig.
Ich habe Remark.
Im Westen nichts Neues, steht einsam im Regal. Das Buch vom sinnlosen Sterben im Ersten Weltkrieg.
Ich weiß nicht, aber ich mag Remark. Und hier, ich lerne Deutsch. So, das ist sehr wichtig. Place, holy place.
Ein kleiner Couchtisch in der Ecke, viel zu klein und zu flach zum Arbeiten, ist ihr heiliger Ort. Lehrbücher, Wörterbücher, Hefter stapeln sich. Hier kann sie Deutsch lernen. Die Prüfung für die Stufe B1 habe sie schon bestanden, aber sie hofft sehr auf B2, so dass sie endlich wieder arbeiten könne. Das Bett für Inga und ihre Partnerin dominiert den kleinen Raum. Ringsum offene Regale, ein Wäscheständer, zwei Sessel, zwei Stühle. Alles wirkt improvisiert. Kein Fleckchen Ablagefläche ist frei. Aber mit den Bildern an den Wänden, mit einer Stehlampe und vielen farblichen Akzenten strahlt der Raum Wärme und Geborgenheit aus.
So, dann kam sie hierher in die Wohnung.
Ja.
Was war hier drin?
Nichts. Unsere neuen Freunde, sie haben uns alle Möbel gefunden für andere Menschen. So alles, was sie können hier jetzt sehen, sie haben gemacht. So, wir haben unsere Nachbarin Oma, sie ist 93 Jahre alt und sie ist eine Hauptchefin von dieser Wohnung. Und das war ihr Vorschlag, dass, hey, wir müssen einer ukrainischen Familie helfen. Wir haben nicht sehr gut Wohnung, aber es ist frei und zusammen können wir diese Wohnung verbessern. Diese Oma, sie ist super, sie ist 93 Jahre alt, aber sie ist so jung und sie hat, ich habe gesagt, so, Oma, sie ist the best. Ich kann sagen, dass sie ist meine Familie jetzt auch.
Schön.
Mhm. Am Türrahmen kleben gelbe Post-its mit Vokabeln.
Hier hängen noch gelbe Zettel.
Ja.
Neulich. Paslet Fremja.
Paslednje Vremja, ja.
Ach, Paslednje Fremja, okay.
Umsonst, wow, Sie können listen, wow.
Merkzettel auf Deutsch und Ukrainisch. In der Ukraine habe sie Russisch und Englisch als Fremdsprachen gelernt. In Kiew Psychologie studiert und als Personalmanagerin in einer IT-Firma gearbeitet.
Was ist Kiew für eine Stadt für Sie?
Freiheit.
Sie grübelt, ringt um Gedanken und Worte.
Ich habe so viele stark vermissen, diese meine Lieben. Kiew ist Ort, Platz, wo war ich verliebt. Einen Platz, wo meine Kinder geboren waren, wo alle meine glücklichen Momente waren dort, in Kiew. So, ja, das war meine Lieben, ein großes Buch, ich möchte sagen.
Sie hat mit ihren Kindern die Stadt schon 3 Tage vor dem russischen Angriff in Richtung ihrer alten Heimat in der Westukraine verlassen, erzählt sie. Sie traute den russischen Friedensbekundungen nicht. Ihre Partnerin kam mit deren Sohn später nach.
Ich hatte einen Koffer, ich hatte 2 Kinder und ich hatte Laptop.
Ihren Dienstlaptop. Der Chef habe ihn ihr überlassen. Was nimmt man mit, wenn man nicht weiß, ob man je zurückkehrt?
Ja, was ist wichtig? Wichtig sind Foto mit Kindern. Wichtig sind neue natürliche Dokumente. Wichtig sind deine Lieblingsjacke. Wichtig ist dein Buch und wichtig ist Schlüssel. Ich habe meinen Schlüssel für meine Wohnung in Kiew. Ich habe dort 10 Jahre gewohnt und mein Sohn war dort geboren. So, ich habe Schlüssel. So, Even if we are not going to live in some place anymore, we need to remember, we need memories. And if I can put just Schlüssel in my Koffer, it would be a great thing.
Selbst wenn sie den Schlüssel nie wieder brauchen werde, so birgt er doch die Erinnerung an die Zeit, die sie erlebt hat. Nichts will sie vergessen, sagt sie. Die Erinnerungen an Kiew, das sei ein Schatz. Aber jetzt heiße es, vorwärts gehen.
Don't forget. We can't forget, but don't stay in this past. Lass it dort und go forward. Mein Home was in Kiew, in der Ukraine. Aber ich muss be ehrlich mit mir und verstehen. Das ist Vergangenheit. Ich habe keine Ahnung, wann diese war, when it will be finished. But ich muss denken, dass ich live here and that's all. Because I can see many people, Ukrainische here, they live in all this year, they live in the Ukraine and in the Deutschland, here in Kopf.
Viele ihrer Landsleute seien zwar physisch hier, aber in Gedanken oder digital immer in der Ukraine. Aber man könne nicht hier leben und gleichzeitig im Kopf in der Ukraine sein, sagt sie.
And sie können nicht Deutsch lernen, sie können nicht schlafen, gut schlafen, sie können nicht gut essen, sie sind nicht gesund. But the most, my first role, is to organize my life and life my kids here, so they can, when they when.
Als allererstes sei sie Mutter, die das Leben ihrer Kinder organisieren müsse, damit die irgendwann, wenn sie in die Ukraine zurückkehren, wüssten, dass alles zu schaffen sei.
They will know that they will schaffen das.
Ein Freitagvormittag in der Werkstattschule in Jena, letzter Tag der Projektwoche. Jede Klasse widmet sich einem Land. Im Musikraum ist Thema die Ukraine. Ein paar Mädchen mit bunt bestickten Trachtenblusen bereiten den Teig für Vareniki vor, gefüllte Teigtaschen. Die Jungs sitzen noch etwas gelangweilt rum, starren auf ihre Handys. Antonina Strebko ist Lehrerin hier und betreut an 3 Tagen pro Woche zusätzlich eine Integrationsklasse. Heute sind alle zusammen.
Sie können auch sehen, wir haben hier 2 Schüsseln, weil die Ukraine so ein großes Land ist, dass wir sogar Teig verschieden machen. Milana, sie kommt aus Melitopol und sie macht Teig einfach mit heißem Wasser. Ich komme aus dem Westen und ich mache es mit Buttermilch. Wir werden Vareniki mit Kartoffel und Zwiebel. Das ist ja so ein Ding. Dann haben wir auch hier Pilze und da haben wir auch Kirsche. Natürlich werden wir auch aufklären. Für uns ist es wichtig, dass wir wollen alles mitmachen, damit die Kinder auch ein bisschen die ukrainische Kultur kennenlernen.
Die 35-jährige Antonina Strebko war schon vor 2 Jahren mit Mann und 3 Kindern nach Deutschland umgesiedelt und gab Deutschkurse für Ausländer an der Volkshochschule Apolda. Als der Krieg begann, betreute und unterrichtete sie in Weimar ukrainische Kinder, für die damals noch kein Kindergarten oder Schulbesuch vorgesehen war. Dort traf sie auch Inga Bayer wieder. Sie kennen sich noch aus ihrer Heimat in der Westukraine. Später wechselte sie ans Jobcenter, bald darauf als Lehrerin nach Jena. Überall geht es um ihre Landsleute.
Hier können Sie auch sehen, was die Mütter vorbereitet haben. Das ist auch so ganz traditionell, das ist das Gebäck. Hier, ich habe sogar fast geweint, mein Gott, das riecht so wie in der Mensa oder in der Kantine, wo ich als kleines Kind gegessen habe.
Essen, Fotos, Musik. So ist die Ukraine soll für die Kinder der Schule nicht nur Krieg bedeuten. Für die Kinder selbst bedeutet der Projekttag auch Erinnerung.
Wir haben auch hier ukrainisches Geld vorgestellt. Das ist eine Dauerausstellung sozusagen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich war total überrascht, wie die Kinder darauf reagiert haben. Die Kinder, die 6 Monate unter Besatzung waren, die haben große Augen gehabt und die waren so super glücklich. Mein Gott, die haben gesagt, ukrainisches Geld. Und die haben sich tatsächlich sehr, sehr gefreut. So, du kannst ihn jetzt fragen. Das ist sehr gut, dass du Deutsch kannst. Er lernt das noch. So, was ist das?
Das ist ukrainisch Geld.
Fara.
Das ist ein Geld.
Ja. 1 Hryvnia.
1 Hryvnia, 2 Hryvnia, 5 Hryvnia, 10 Hryvnia. 20 Hryvnia, 50 Hryvnia, 100 Hryvnia, 200 Hryvnia und 500 Hryvnia.
Schön. Mach
einmal schön
das. Seht ihr, das ist zum Beispiel Bandura. Seht ihr? Bandura. Kommt her.
Bandura.
Ist ein Musikinstrument.
Genau das.
Möchtest du das vielleicht hören, wie das klingt?
Ja, schon mal.
Na, setz dich. Setz euch ganz kurz.
Immer wieder kommen neue Kinder rein, andere verlassen den Raum. Antonina Strebko fängt sie ein, erzählt, wirbt, scherzt. Eine 16-Jährige spielt auf der Bandura. Für 2 Minuten sind alle Kinder still. Deutsche, Ukrainer, Syrer, Libanesen, Afghanen.
Also es geht um die Kinder und ganz oft hört man, dass sie irgendwie deprimiert oder demotiviert sind. Und man macht so Vorwürfe, warum? Aber die Syrer haben das geschafft, warum schaffen die Ukrainer das nicht? Aber als die Syrer 2015 kamen, erstens, die kamen mit Familien, also mit Vätern. Die Kinder, die jetzt hier in Deutschland sind, meistens sind mit Müttern zusammen. Aber wenn die Mutter sich den Platz gar nicht finden kann, wenn die Mutter gar nicht weiß, ob sie hier bleibt oder nicht, wenn die Mutter 2, 3, 4 Tage den Vater, den Mann nicht erreichen kann, das ist was ganz anderes, als wenn Papa zu Hause ist, erstens. Habt ihr die Musik schon irgendwo gehört?
Ja, schon ein bisschen irgendwo, genau.
Ja, so, Andy, dieses Lied hat Eurovision letztes Jahr gewonnen. Das war Stefania.
Wer ist Stefania?
Also, das ist so, so heißt das Lied.
Ach so, warte schon.
Stefania, Mamo, Mamo, Stefania. Aber das war so sanft und so schön. Na, das gibt absolut anderen Ton als Gitarre.
Okay, wir müssen jetzt gehen.
Geht.
Tschüss, danke. Dankeschön.
Antonina Strebkos Energie scheint nie nachzulassen. Ihre feuerroten Haare, tausende Sommersprossen, das unerschütterliche Lachen aus ihren blauen Augen, nichts ist unauffällig an ihr.
Zweitens, was für Motivation wichtig ist. Die Syrer kamen, die wussten, dass es keinen Rückweg gibt. Aber alle Ukrainer, fast alle sitzen auf den Koffern. Und die bleiben nur zwangshaft. Es geht ihnen gut hier, aber Heimweh und diese Sache, dass die Mütter sich nicht immer in der Gesellschaft finden können, wenn sie schon in der Ukraine was erreicht haben, dann ist es immer schwierig. Und die Kinder, die verstehen auch gar nicht, wenn ich hier nicht bleiben werde, wenn meine Zukunft mit Deutschland nicht verbunden sein wird, warum soll ich mich anstrengen? Kommt, kommt, kommt.
Sena, du kannst
was? Was, nein?
Komm, Sena, du kannst gut kochen, komm.
Komm, Habibi. Wir zeigen, was wir machen.
Habibi, komm, du kannst.
Immer wieder wechseln die Kinder im Klassenraum. Antonina Strebko holt sie zum Kochen ran.
Okay, dann könnt ihr... Du stehst vor der Klasse und da sitzen, sagen wir, 20 Kinder und 10 davon verstehen dich nicht. Und ich habe das selbst jetzt erlebt, als ich angefangen habe. Man bekommt eine Klasse, also Datenschutz, und da hat man nur die Informationen, woher die Kinder kommen. Zum Beispiel ganz einfaches Thema, betrachte die Familie. Ich habe so einen Jungen in meiner Klasse und es war mir persönlich so peinlich. Also wir haben da gespielt und jedes Kind sagt, naja, ich habe eine Familie. Ich sage, ist die Familie groß oder klein? Ganz leichte Ja- oder Nein-Fragen. Und ich sehe, dass der irgendwie traurig sieht. Und dann ist sein Onkel gekommen und der hat mir erzählt, der Junge kommt aus Cherson. Und sein Vater war das erste Opfer des Krieges. Und 6 Tage konnte die Familie die Leiche gar nicht holen. Die Mutter konnte fliehen im Juli und dann am 24.12. hier in Jena verstorben, weil sie Krebs hatte. Und da stehe ich da und sage, okay, und du erzählst mir erst jetzt? Sollte ich das im Voraus wissen? Na, vielleicht. Dann würde ich dann vielleicht Lernstoff anpassen oder sowas. Das ist kein Brot, das ist so traditionelles ukrainisches Essen.
Okay.
Möchtest du mitmachen?
Ja, gerne.
Super. Okay, das ist dann für dich und Milana zeigt dir, wie das geht.
Okay.
Also,
der Junge hantiert mit dem Nudelholz.
Also du kannst einfach nachmachen.
Okay.
Für den Teig.
Jeder, der reinkommt, wird von ihr begrüßt, einbezogen, angenommen, wie er ist. Nur ganz selten spricht sie ukrainisch. Die Kinder sollen Deutsch lernen. Das sei der Schlüssel zu allem. Aber die Schulen könnten das nur bedingt leisten.
Sie sollten sich so schnell wie möglich integrieren. Deswegen wurden sie so wie ins kalte Wasser ohne Sprachkenntnisse geworfen. Natürlich, wie Deutschlehrerin sage ich, dass es eigentlich die Idee nach ziemlich effektiv sein sollte. Das hat aber nicht funktioniert. Ich kenne eine Familie, das Mädchen, zuerst konnte sie gar keinen Kontakt also in der Klasse finden. Und deswegen wollte sie auch kein Deutsch lernen. Also sie nehmen mich nicht wahr, deswegen will ich die Sprache auch nicht lernen. Aber dann hat die Mutter gesagt, okay, lass uns zusammensetzen und wir werden das zusammen machen. Und die Mutter hat sie unterstützt, die Mutter hat auch der, die, das, Nominativ, Akkusativ, Dativ gelernt. Und sie haben es geschafft. Und jetzt ist es ein absolut neues Kind. Sie ist absolut zufrieden. Aber wie viele Mütter können das?
Durch ihre Arbeit mit Kindern und Eltern kennt sie sehr viele Ukrainer in Deutschland. Sie hat mir auch alle Kontakte vermittelt. Sie will, dass die Probleme der Kriegsflüchtlinge hier verstanden werden.
Ich kenne ganz viele, die zurückgekehrt sind. Eine junge Frau, so 32, 33, mit zwei Kindern. Damals waren die Kinder 3 Jahre und 3 Monate alt. Das war so ein Säugling. Die kommt aus Bucha. Bucha ist natürlich jetzt bekannt. Bis jetzt habe ich Gänsehaut, wenn ich davon spreche. Und der Mann ist natürlich in der Ukraine geblieben. Und sie hat mir dann erzählt, Sommer, Goetheplatz, ganz entspannt. Die essen Eis, so super romantisch. Und da kommt plötzlich ihre Tochter, 3 Jahre alt, wie gesagt, und sagt, Mama, guck mal, wie viele Papas es hier gibt. Lass uns einen auswählen. Als sie das gesagt hat, an dem Tag hat die Frau Rückticket gebucht. Sie hat für alle Tickets zurückgekauft nach Bucha. Und ihr war damals an dem Zeitpunkt egal, wie es läuft. Ich kenne ganz viele, die zurückkehren, weil sie sich hier nicht finden. Je höher man in der Ukraine war, also höher im Sinne nicht finanziellen, es geht um diesen soziales Ansehen, desto schwieriger fällt es jetzt hier. Zum Beispiel eine Architektin, eine super professionelle Architektin mit Englischkenntnissen, aber ohne Deutsch. Und es gäbe sogar ein paar Firmen, die sie einstellen könnten, aber wieder kommt die Frage, okay, du kannst ja Englisch, ich kann aber nicht. Und sie hat gesagt, okay, alle Angebote, die ich bekomme, ist nur als Reinigungskraft. Und manche können sich überwinden. Sie hat gesagt, okay, ich mache alles, damit meine Tochter zumindest hier in Sicherheit ist, aber manche können sich selbst nicht überwinden. Manchmal ist diese Unzufriedenheit mit dem Leben hier so groß, dass die Angst irgendwie sich versteckt. Und es geht nicht um finanzielle Sicherheit, sondern um diese Anerkennung. Was bin ich? Was habe ich erreicht? Und ob ich überhaupt noch wert bin? Und dann bekommt man auch das Gefühl von dem Überlebenden. Es gibt ganz viele Leute, die in der Ukraine tatsächlich geblieben sind, die in unserem Alter sind, die auch Kinder haben. Und dann sitzt man hier und trinkt Kaffee oder Tee und da fühlt man, ja, ich sollte eigentlich da sein bei meinen Freunden, bei meiner Familie, aber ich sitze hier in Sicherheit und jammere noch, dass mir was noch nicht gut ist, ne?
Antonina Strebko wirkt angekommen in Deutschland, ist ja auch schon 2 Jahre da, mit Mann und 3 Kindern. Sie hatten in Apolda längst ihre Heimat gefunden. Und dennoch, die Ukraine sei immer präsent, erzählt sie.
Natürlich mache ich mir Sorgen. Jeder Morgen beginnt bei mir absolut gleich. 6.30 Uhr bin ich schon unterwegs nach Jena und zuerst gucke ich, was in der Nacht passiert ist, ob ich was vielleicht verschlafen habe. Und dann gucke ich, ob meine Freunde, die da in der Ukraine geblieben sind, ob sie also diesen grünen Zeichen in Facebook haben, ob sie online sind. Und immer wenn in der Ukraine Luftalarm gibt, dann bekomme ich auch Benachrichtigung. Und dann schreibe ich sofort, na, wie geht's dir? Bist du safe? Und gewöhnlich bekomme ich entweder ja, alles gut, oder bekomme ich Bilder von den Kindern, die im Keller sitzen, weil meine Freundinnen alle schon Kinder haben.
Wie geht's dir?
Ach, nicht sehr gut.
Die Willkommensklasse an der Volkshochschule in Apolda. Knapp 2 Dutzend Ukrainer sitzen sich in 2 langen Bankreihen gegenüber. Mehr Frauen als Männer. Vorn an der Tafel steht Natalja Stanova, 46 Jahre alt. Dunkle, lange Haare mit dem kontrollierten Habitus einer Wissenschaftlerin.
So, und Nastja, woher kommst du?
Ich komme aus der Ukraine, aus Bakhmut.
Kannst du bitte weiter fragen?
Woher kommst du?
Ich komme aus der Ukraine, aus Mariupol. Woher kommst du?
Ich komme aus der Ukraine, aus Cherson.
Bachmut, Mariupol, Cherson. Es sind die Städtenamen, die man aus den Nachrichten kennt.
Also es gibt die Familien, die Leute, die jetzt wirklich also kein Zuhause mehr haben. Und sie würden ja gerne zurückkommen, aber stellt jetzt sich die Frage, wohin? Und die wissen, dass sie jetzt Sprache in erster Linie sprechen müssen, um hier möglichst schnell Arbeit finden zu können. Die sagen, ja, ich will zurück in die Ukraine, aber ich weiß, dass mein Haus nicht mehr existiert.
Natalia Stanova kommt aus Kiew. Dort war sie Dekanin an der Linguistischen Universität. Mit ihrer Tochter, 21, und ihrem Sohn, 14, ist sie kurz nach Kriegsbeginn geflohen. In Apolda ist sie bei Freunden untergekommen, die sie seit 25 Jahren kennt. Für ein paar Wochen, dachte sie vor einem Jahr.
Ja, wir hatten einige Sachen, also Jacke, Turnschuhe. Also eine Tasche hatten wir auch mit. Wir sind da, als wir losgefahren sind, da sind wir für ein paar Wochen losgefahren und wir haben wirklich nur das mitgenommen, was wir in diese kurze Zeit bräuchten.
Ihr Mann hat sie damals an die polnische Grenze gebracht und ist dann selbst an die Front gegangen.
Und dann waren Sie auf einmal ein Flüchtling. Was sind ja sonst die anderen?
Naja, na gute Frage. Also diese Rolle hatte ich nie gedacht, dass ich diese Rolle spielen sollte. Und vielleicht ist es mir auch immer noch nicht bewusst, dass ich jetzt als Flüchtlinge hier in Deutschland bin. Und das war ein Glück, dass ich die Möglichkeit sofort gefunden habe, den Unterricht zu erteilen, weil dadurch bin ich dann von dieser Realität sozusagen in die Arbeit dann geflohen. Ja? Und das war mein Escape aus dem Alltag. Das ist auch für mich so ein Gefühl, ich bin nicht so richtig Flüchtlinge. Ich kann noch was für meine Landsleute tun, aber ich glaube, das sind nur meine psychologischen Tricke, das zu meistern sozusagen, diese Situation, die jetzt um mich herum spielt.
Zuerst hat sie in Weimar mit Antonina Strebko ukrainische Kinder betreut. Nun steht sie in der Willkommensklasse einer Volkshochschule.
Ina, was bist du von Beruf?
Ich bin Ingenieurin von Beruf.
Aha, gut. Sagi, was bist du von Beruf?
Ich bin Fahrer von Beruf.
Aha.
Das sind die Ukrainer, die eigentlich schon lange hier sind und die immer noch auf die Integrationskurse warten. Ich darf eigentlich jetzt bei den Integrationskursen nicht unterrichten, weil ich auf die BAMF-Zulassung warte. Also ich habe Germanistik an der Universität in der Ukraine studiert. Ich habe auch diese zwei Staatsprüfungen gemacht, in Englisch und in Deutsch. Ich habe auch promoviert, Methodik und Didaktik des Fremdsprachenunterrichts, germanische Sprachen. Ich habe 23 Jahre Unterrichtserfahrung an der Universität. Ja gut, aber es reicht nicht, um hier an den Integrationskursen unterrichten zu dürfen. Und ich habe schon diese Zulassung beantragt und ich habe schon eine Nummer und die werden jetzt bearbeitet. Und ich warte.
Natalia Stanova ist gemeinsam mit ihrer Schwester nach Deutschland geflohen.
Ich bin nicht so stark involviert, weil ich diese Sozialleistungen nicht bekomme. Aber meine Schwester, wir haben gelacht. Es sieht so aus, als ob nur sie im Haus wohnt, weil sie hat fast jeden Tag einen Brief bekommen. Die muss dies und das nachreichen und noch was bestätigen und noch mal vorbeikommen. Und es dauert und dauert und dauert. In der Ukraine ist Briefwechsel nicht so stark. Vieles läuft einfach entweder per Telefon oder per E-Mail. Und die heilige Kuh Deutschlands, also Termin. Ohne Termin geht es überhaupt nicht. Also Termin, 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 Termin. Und das ist vielleicht das, was ein bisschen uns stört, weil also in der Ukraine kann man einfach so anrufen oder vorbeikommen. Und jetzt, wir haben so ein Gefühl dieses Abstandes. Und das war auch oft mein Thema im Unterricht, also für diese Willkommenskurse. Ich habe gesagt, einfach, wir kommen aus verschiedenen Kulturen und wir haben verschiedene kulturelle Dimensionen, was zum Beispiel Zeit anbetrifft oder Distanz anbetrifft. Und wenn man solche Sachen erklärt, dann sage ich, ach ja, ja wirklich. Also ich sage also oft, es ist nicht, weil du, also Svetlana oder Ludmila gekommen bist. Es ist, weil es bestimmte Traditionen gibt. Und wir müssen diese Traditionen einfach verstehen.
Tanja, hast du eine Familie?
Die Fragen laufen reihum im Kurs. Jeder fragt seinen Nachbarn. Der antwortet, fragt den Nachbarn zu Rechten. Natalia Stanova korrigiert nur, hilft.
Hast du eine Familie? Ja, ich bin verheiratet. Haben Sie Kinder?
Das Problem ist, wenn man sogar solche ganz alltägliche Sachen bespricht, wie ist deine Familie? Also, bist du verheiratet zum Beispiel? Ja, und da kommst du an solche Antworten, die du nicht erwartet hast. Zum Beispiel, mein Mann ist gefallen. Ja, was soll ich jetzt sagen? Oder meine Tochter lebt nicht mehr. Soll ich sagen, dass ich eine Tochter habe oder nicht? Und wir haben trainiert. Also ich habe eine Tochter, ich habe keine Tochter. Ich habe einen Sohn, ich habe keinen Sohn. Also ganz normale Sachen. Und da hat sie gesagt, ich habe keine Tochter mehr. Und andere haben, wieso hat sie mehr benutzt? Warum hat sie mehr gesagt? Was bedeutet das? Ja? Naja, solche Sachen passieren manchmal im Unterricht.
Natalia Stanova wohnt bei einem alten Freund, Timo Scheidt. Vor 25 Jahren haben sie sich kennengelernt, als sie als Betreuerin einer Gruppe von Kindern aus Tschernobyl nach Apolda kam. Seitdem besuchen sich die Familien gegenseitig. Als Russland im Februar vergangenen Jahres in die Ukraine einfiel, hat Timo Natalia und ihren Schwester sofort nach Apolda eingeladen.
Also erstmal, sie ist ja zuerst gekommen mit ihren zwei Kindern, gell? Und am 8. März ist ihre Schwester gekommen letzten Jahres.
Was mich, vielleicht das sogar schockiert hat, als wir angekommen sind, dann hat meine damals 5-jährige Nichte, sie hat das Haus angeschaut und gesagt, okay, das ist ein gutes Haus. Ja, warum? Was heißt gutes? Ja, gutes Haus. Ja, es gibt hier genug Platz, um sich zu verstecken. Also das heißt, sie hatte schon diese Erfahrung, wenn sie dann mit Papa, Mama, Bruder, Opa und Oma dann im Keller verstecken sollten. Sie hat auch diese Flugzeuge gehört und Raketen fliegen gehört. Und das Erste, was das 5-jährige Kind gemacht hat, sie hat das damals eingeschätzt, wie sicher das Haus ist. Ob es genug Platz, um sich zu verstecken ist, ob es einen Keller gibt. Und das ist unglaublich. Wir dachten, okay, dann einen Monat noch und dann fahren wir nach Hause. Und jetzt ist es klar, dass wir schon hier sind. Und ja, ich habe mich schon daran gewöhnt.
Ich war froh, dass ich alles immer gesammelt habe und aufgehoben habe. Also ich hatte für 6 Mann Bettdecken, Bettbezüge, Betten, Matratzen, Handtücher hatte ich genug, Geschirr hatte ich genug, ja. Gesteck habe ich genug gehabt. Ist ja Zufall, wenn man jetzt Single-Haushalt ist, normalerweise braucht man gar nicht so viel. Aber ich kann immer nichts wegschmeißen und wegwerfen.
Nataljas Schwester ist mit ihren Töchtern ein paar Häuser weitergezogen. Timo hätte sie am liebsten auch noch bei sich behalten. So viel Leben in der Bude. Er würde noch mehr aufnehmen und unterstützt auch die Waffenlieferungen an die Ukraine. Im Gegensatz zu den Demonstranten auch auf Apoldas Straßen.
Ich ignoriere es einfach. Ich versuche vielleicht noch mal einen Satz irgendwie zu sagen, aber das ist so eine eingefleischte Meinung, weil so gesagt wurde, die Ukraine warte. Bedrohung für Russland gewesen. Das wäre genauso, wenn Deutschland sagen würde, wir werden von Luxemburg bedroht, wir müssen da jetzt einmarschieren. So Quatsch.
Und das besprechen die auch so ständig.
Ständig.
Ja.
Ich komme nach Hause und sage, ja, das hat in der Zeitung gestanden. Oder, also manche Lesermeinung, wenn man das liest, da denkt man, wo leben die denn? Also wie bescheuert sind die denn?
Vielleicht darf ich nicht wütend sein, weil ich bin nicht zu Hause. Ich kann jetzt keinem Vorschriften, was er jetzt sagen oder machen sollte. Also diesen schönen Sprüchen, wir möchten Frieden. Ja, alle möchten Frieden. Aber auf welche Kosten? Also, dass wir jetzt vergessen, dass die tausende Leute ermordet wurden, vergewaltigt wurden, dass also jede Familie in der Ukraine jetzt betroffen ist. Sollen wir das jetzt vergessen und sagen, Friedenfeier, wie sagt man, Frieden,
Friede, Feuer,
Eierkuchen, genau.
Timo räumt das Packpapier vom Kuchen weg. Natalia zeigt mir ihr Zimmer.
Das war früher. Also ein Kabinett von Timo, der hat hier den alten Schrank.
Timo, der bei der Wasserwirtschaft arbeitet, hat ein spezielles Hobby. Gemeinsam mit Freunden macht er die Zeit der napoleonischen Kriege lebendig. Die Wohnung ist voller Uniformen und Fotos von nachgestellten Schlachten. Der Vorderlader hängt im Flur.
Aber dann wurde das Zimmer zu einem Zimmer für uns.
Auf 90 Quadratmetern leben sie nun zu dritt. Nataljas Tochter ist weiter nach England, um dort zu jobben und ihr Studium online in der Ukraine abzuschließen. Der 14-jährige Sohn geht in Jena aufs Gymnasium und nimmt abends und am Wochenende auch noch am ukrainischen Online-Unterricht teil.
Ich stehe auf, Nachrichten, also bei Telegram. Ich gucke, ich habe, ich glaube, mehr als 12 diese Kanäle, die dann berichten, was da passiert ist. Oder zum Beispiel, diese Funktion habe ich bei meinem Handy abgeschalten. Wenn Alarm, Luftalarm kommt, dann egal in der Nacht oder das haben wir abgeschalten, weil das zerstört einfach. Ja? Stände ist also 2-3 Stunden und dann begeben sie sich in die Schutzräume. Und die Leute, die das hören, also die Deutschen, die das hören, die erschrecken sich und sagen, ach, was soll das? Also man ist ständig ja, im Handy, also bei den Nachrichten, was passiert ist. Und mein Sohn, der hat so extra eine App runtergeladen, damit mein Handy zeigt, wie lange ich da bin. Und ich bekomme dann Nachrichten. Sie sind in dieser Woche 3 Stunden länger als sonst. Und das ist jetzt komisch, dass mein Sohn sagt, Mama, raus aus dem Handy. Also geh einfach ein bisschen spazieren oder sowas, dass er jetzt quasi auf mich aufpasst. Na? Und er macht das. Mit 14 Jahren, naja, er ist jetzt älter geworden.
Mit ihrem Mann telefoniert sie jeden Tag, wenn sein Handy aufgeladen ist und er Netz hat an der Front. In dem einen Jahr, seit sie vor dem Krieg geflohen ist, haben sie sich einmal gesehen. Da hatte er ein paar Tage Urlaub.
Ich habe so ein Gefühl, ich habe mein Leben jetzt auf eine Pause gestellt. Also ich bin jetzt in einem Parallelleben, das kommt jetzt vorbei. Aber naja, das Leben kommt nicht vorbei. Also die Uhr des Lebens tickt. Ja. Also es ist schon ein Jahr, das bei mir und bei meiner Familie geklaut wurde.
Ein Leben auf Pause. Unser Korrespondent Henry Bernhard hat 3 ukrainische Frauen begleitet, die in Thüringen ein Zuhause gefunden haben. Vorübergehend oder auch für länger. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich fürs Zuhören. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss und machen Sie es gut.
Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.